Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Herzlich willkommen zusammen. Wir machen heute den 176. Payment & Banking Fintech-Podcast. Heute zum Thema Financial Crime und AI. Zwei neue Gäste, die zum ersten Mal dabei sind, noch ohne Podcast-Historie bei uns, Wolfgang und Frederik, dürfen sich gleich vorstellen. Davor natürlich erstmal Dank an unsere Sponsoren. Diesmal haben wir die BSP One und die Blue Code. BSP One ist einer der relevanten und großen Payment-Anbieter in Europa, macht viel im Multichannel-Omnichannel-Umfeld, gesamte Wertschöpfungskette von Acquiring bis zum PSP. Und auf der anderen Seite Blue Code, die Kollegen, die uns auch auf unserer Banking Exchange nett unterstützt haben, Mobile Payment Lösungen für Banken und Händler für schnelles und anonymes Zahlen mit mobilen Endgeräten. Ja, Wolfgang, Frederik, fangen wir mit der Vorstellungsrunde an. Stellt euch einfach mal kurz vor, erst euch ein bisschen, danach vielleicht auch so ein bisschen Hintergrund, warum ihr hier seid und genau.
Vielen Dank nochmal, Kilian. Mein Name ist Wolfgang Berner, bin Mitgründer von Current, einem Venture Builder mit Standort in München und in Florida. Unsere Mission ist Innovation im Finanzbereich durch Gründung von Business-to-Business-Fintech-Unternehmen, speziell das Zusammenbringen von Ideen, Fachwissen, Talenten, Technologie, Services und nicht zuletzt Kapital. Wir sind sehr hands-on, Venture-Builder, Inkubator. Also ich bin auch hier als Mitgründer von Hawkeye, unserem Venture zur Bekämpfung von Geldwäsche. Mein Background ist Payments. Ich war einer der Mitgründer der Payon. Payon war ist ein White Label Payment Gateway, das wir an PSPs und Banken verkauft haben. Das haben wir zu einem sehr erfolgreichen Exit in 2015 geführt und inhaltlich komme ich aus der Technik, war Entwickler und mein Steckenpferd zuletzt ist speziell Produktmanagement und Technik im Bereich, also große skalierbare transaktionale Systeme.
Danke dir. Frederik, jetzt du eine Runde.
Ja, sehr gerne. Kilian, vielen Dank für die Einladung. Frederik Grafhorst, ich bin ebenfalls Gründer und Geschäftsführer der Hawkeye hier in München. Wie Wolfgang schon gesagt hat, wir haben uns hier zum Ziel gesetzt, der Geldwäsche Herr zu werden international. Das ist ja heute unser Thema. Da freue ich mich, dass wir dazu was beitragen können zu der Diskussion. Im Kern sind wir ein Team von Technologie- und Compliance-Experten, die eine globale Plattform bauen, um Geldwäsche zunächst bei Banken, bei Zahlungsinstituten zu erkennen und entsprechend mit den Regulatoren zusammenzuarbeiten. Im ersten Schritt bauen wir gerade eine Plattform, die vor allen Dingen Banken lokal hilft und dort eben im Compliance-Bereich die Erkennung bis hin zur Bearbeitung und Investigation digitalisiert und mit Hilfe von zum Teil Machine Learning, aber auch mit einfacher Automatisierung effizienter macht und das Compliance-Risiko reduziert. Ich persönlich habe ursprünglich Machine Learning studiert und Informationssicherheit, unter anderem in Oxford und Maastricht. Habe zunächst im Investmentbanking gearbeitet bei der Deutschen Bank und zuletzt bei ProSieben 5 Jahre lang bei der Datenstrategie vorgestanden. Dort haben wir unter anderem die NetID gegründet, die mag dem einen oder anderen geläufig sein. Das ist die größte deutsche Datenplattform jetzt, die zwischen United Internet, RTL und ProSieben gegründet wurde. Und das ist auch so der Background, der mich dann mit Wolfgang zusammengebracht hat und der uns hoffentlich für das Thema gut wappnet.
Ja. Jetzt wollen wir ja ein bisschen über Geldwäsche reden. Frederik, in einem Satz, was ist ein Geldwäsche? Für den, der den Begriff schon 100-mal gehört hat, aber es trotzdem seiner Oma nicht erklären konnte. Ein Satz dazu?
Ja. Geldwäsche ist der Versuch, Gelder, die illegal erlangt wurden durch ein Vorverbrechen, wieder in das System einzuführen und legal zu nutzen.
Okay. Ja? Wolfgang, wie seid ihr auf das Thema gekommen? Also als Venture-Builder suchst du dir wahrscheinlich bestimmte Sachen aus, sagst, okay, was sind so Themenumfelder, in denen ich mich so bewegen möchte? War da Geldwäsche von Anfang an, in Anführungsstrichen, Nummer eins? Oder wie seid ihr drauf gekommen, dass ihr gesagt habt, damit müssen wir uns jetzt mal näher beschäftigen? Oder da muss doch irgendwie ein Geschäft drin sein?
Das Thema begleitet mich schon ein bisschen aus der Vergangenheit, komme ja wie gesagt aus dem Payment, für Payment Institutions, die haben ja auch entsprechende als regulierte Institute natürlich entsprechende Auflagen in Richtung Geldwäsche. Und ja, so bin ich quasi reingeschlittert auf dem Weg haben wir uns das Thema immer tiefer angeschaut und speziell wie wir begonnen haben, die ganzen Ideen zu validieren und mit Banken zu sprechen, auch mit Leuten zu sprechen, die das tagtäglich machen, wurde es jeden Tag stärker, okay, da müssen wir was machen. Erstens mal ist es ein gesellschaftlich riesengroßes Problem und auf der anderen Seite ist es die Art und Weise, wie wir mit dem Thema umgehen und versuchen, das Thema zu bekämpfen, ist definitiv was, wo man sagen, da gibt's sehr viel Luft nach oben. Und das war für uns auch der ausschlaggebende Punkt. Ja. Erstens ist es ein Riesenproblem. B, okay, da gibt's sehr viele Möglichkeiten. Wir müssen diesen Leuten, die da tagtäglich damit arbeiten, wir müssen denen helfen.
Sie sind verloren.
Genau. Vielleicht auch dazu, weil Wolfgang hatte mir ja damals von dem Problem erzählt und mir auch erzählt, wie die Industrie funktioniert. Aber trotzdem war mir nicht klar, wie groß das Problem ist. Ja? Also wenn man sich eine Statistik anguckt der UN und dort sind die Zahlen 2-5% des globalen GDPs weltweit gehen verloren durch Geldwäsche. Ja? Also es ist ein Problem von riesigem Ausmaß, was man aber jetzt gar nicht so, also uns ist allen klar, glaube ich auch, dass Deutschland vielleicht ein ganz gutes Land ist, um Geld zu waschen, dass da nicht alles reibungslos läuft, aber das Problem ist massiv. Ja? Und wenn man sich dann anguckt, wie erfolgreich wir in der Bekämpfung sind, nämlich gar nicht, dann ist es erschreckend, ja? Und das macht es auch sehr spannend.
Ja, ich hatte ja auch einen Vergleich, also neulich mal letzte Woche mit jemandem drüber gesprochen, der sagte, also keine Ahnung, ob die Zahl validiert ist oder nicht, aber passt zu deiner Aussage, dass nur 2% aller Geldwäschefälle überhaupt aufgedeckt werden. Ja, das heißt, 98% der Geldwäsche bleibt unentdeckt. Ja, keine Ahnung, was das grob der Zahl ist, aber allein das zeigt wahrscheinlich diese Dimension zu sagen. Der meinte dann andersrum gesagt, dann können wir uns den ganzen anderen Kram auch sparen. Ja, also man könnte den ganzen Diskussion ist entstanden im Thema Identity, AML-Prüfung, KYC, alles große Aufwand. Wenn man damit nur 2% hinkriegt, dann lassen wir es doch lieber und machen für alle einfaches Geschäft und die sind dann mit am Schluss besser. Das kann es natürlich auch nicht sein, ja? Aber das passt wahrscheinlich so ein bisschen zu eurer Erfahrung, oder?
Es gibt noch eine bessere Zahl. 0,2% der Gelder werden tatsächlich wieder sichergestellt. Also ja. Ob es 1% oder 2% sind, wir kriegen, aber 0,2% ist die Erfolgsquote, ja, die wir jetzt sehen. Das ist irre.
Ja. Und was ist denn aus eurer Sicht, damit auf das Problem zu kommen, wirklich das Problem, dass diese Quote so gering ist? Ja? Also wer macht denn da seinen Job nicht richtig und umgekehrt, ist es auch derselbe, der danach wirklich ein Problem hat oder ist es ein anderer?
Okay. Also erstmal, das ist natürlich ein wahnsinnig komplexes Problem und es ist jetzt einfach zu sagen, die Systeme sind nicht gut genug bei der Bank. Das ist sicherlich, also ich würde vorne anfangen. Das meiste, auf das wir gucken bei Geldwäsche, ist nicht ein bisschen Steuerhinterziehung, sondern das ist organisierte Kriminalität. Das ist Menschenhandel, das ist Schmuggel, das ist Terrorismusfinanzierung. So, und da ist jetzt nicht ein Terrorist, der dem anderen Terrorist Geld überweist, sondern das geht durch mehrere Schichten, durch Briefkastenfirmen. Das ist ein Riesennetzwerk. Und was wir gerade machen ist, wir haben lokal unsere Regulierung, die jetzt vielleicht auch nicht die praxisnahste ist. Die gibt der Bank vor, dass sie irgendein System entwickeln muss für sich lokal, um auf einer Transaktion zu bewerten, ob das jetzt Geldwäsche ist oder nicht. Und muss das auch für jede Transaktion machen. Das ist Millionen von Transaktionen, die Bank screenen muss. So, und auf der solange die Bank und auch die Länder lokal versuchen, das Problem zu lösen, funktioniert es natürlich nicht. Weil du musst eine Kommunikation haben, du musst einen Austausch haben, du musst eine Plattform haben, über die du sprechen kannst.
Weil die Gegenseite in Anführungsstrichen eben nicht lokal ist.
Genau. Ja, ganz genau. Ja. Und du musst auch jeglichen Zahlungsweg berücksichtigen. Also jetzt haben wir jetzt das Thema Cryptocurrencies, kommt auch auf, du schaffst immer mehr Wege, Waren zu transferieren. Und die musst du natürlich alle berücksichtigen, weil wenn du nur auf deine einzelnen Transaktionen guckst, irgendwo geht es immer raus und wieder rein ins System. Ja. Das musst du auch mit berücksichtigen. Und die Länder, also warum haben wir keine G20 oder UN-Regularien? Wir haben zwar die UN gibt Vorgaben, aber die werden nicht zwingend umgesetzt. Und das Problem ist, das ist natürlich ein extrem, also greift sehr in die Autonomie des Landes ein. Ne? Das ist Geld, das Geldsystem ist, oberstes Gut quasi der Länder. Und da lassen sie sich nicht reinfuschen, das zu synchronisieren und zu verbessern und transparent zu machen, das ist ein Riesenproblem.
Ja. Und vielleicht noch ergänzend dazu, dass das ein bisschen eine problematische Geschichte ist, wie wir es momentan angehen. Ne? Also es gibt ja da Prozesse, Vorgaben, wie man sich Sachen anschauen muss und wie man es dann einmeldet bei den Behörden. Und jetzt ist auch wieder von den Sachen, die eingemeldet werden, führt nur 1% zu einer Strafverfolgung. Das heißt, wir melden eigentlich Mist, de facto. Ja.
Also ist das die Schlussfolgerung, wir melden Mist oder es macht keiner was?
Das kommt noch dazu.
Das könnte ja auch die Konsequenz sein.
Nee, das ist halt ein bisschen eine Konsequenz aus dem ganzen System. Ja. Also wir tappen ein bisschen im Dunkeln. Das ist der Beweis dafür, dass wir im Dunkeln tappen. Ja. Das ist ja nichts, weil die Leute da jetzt irgendwie absichtlich was falsch machen oder nicht genau hinschauen. Ne? Also das ganze Korsett, das denen halt vorgegeben ist, halt führt dazu, ja, dass die halt dann Dinge melden, ne, wo ja, in 99% der Fälle war es eh nichts. Ja? Andersrum natürlich wieder, wenn man auf die ursprüngliche Zahl, die der Frederik genannt hat, ja, wenn wir jetzt 1% insgesamt aufdecken, ja, geht halt ein Haufen Zeugs durch, das unentdeckt bleibt. Ja. Das heißt, auch der Umkehrschluss, das was wir dann erwischen, ja, sind entweder Glückstreffer oder die das System noch nicht wissen, wie sie es navigieren müssen. Ja.
Die, platt gesagt, zu blöd sind dafür.
Aber du sprichst auch einen richtigen Punkt an, weil du sagst, er wird vielleicht gar nicht bearbeitet. Also ich glaube, Deutschland ist auch so ein Paradebeispiel. Hier wurde ja die Beauftragung auf den Zoll übertragen 2017. Da gibt es wahnsinnige Probleme, weil du kannst nicht einfach, also es ist ein sehr spezialisiertes Gebiet, einfach auf eine andere Behörde übertragen, die sich mit dem System nicht besonders gut auskennt. Da liegen vermeintlich 30.000 bis 40.000 unbearbeitete Fälle. Und eigentlich willst du schnell agieren. Also gerade wenn gewaschene Gelder durch dein System gehen, die willst du einfrieren, du willst reagieren. Und das ist auch wahnsinnig frustrierend für die Bank, die in der Vergangenheit wenigstens einen Ansprechpartner, wenn auch per Telefon, dann bei Landeskriminalamt hat oder beim BKA. Die müssen jetzt, die gehen jetzt über eine internationale Stelle, die geschaffen wurde, die geht wiederum zum Zoll. Und da kommt einfach kein Feedback. So, jetzt meldest du und willst schon was dagegen tun und kriegst einfach kein Feedback und es passiert nichts. Und das ist natürlich auch super frustrierend. Also das ist sicherlich auch noch ein Problem.
Jetzt habt ihr gesagt, es gibt da ein Problem. Mein Problem mit der Geldwäsche ist ja immer so, ja, die gibt's da, aber die Frage, und vor allem jetzt aus einer Business-Sicht oder aus auch der Gründung eines Startups heraus, für wen ist das denn wirklich ein Problem? Ja. Ne? Also du hast ja vorher gemeint, so ja, die Banken müssen da was monitoren, irgendwas monitoren kriegen sie schon hin, und wenn man sagt, okay, dann haben sie halt ihre Schuldigkeit getan, die werden ja nicht dafür incentiviert, dass sie Geldwäsche finden. Ne? Sie werden wahrscheinlich bestraft, wenn sie nicht irgendwie monitoren, ob sie jetzt gut monitoren oder nicht gut monitoren, wäre jetzt mal meine Annahme, interessiert am Schluss keinen. Ne? Deswegen ist die Frage, wenn man so in einer klassischen Startup-Welt denkt, im Sinne von, hier gibt es ein Problem, das löse ich und sofort hat einer was davon, wer hat denn was davon?
Ja. Ich meine, gibt es mehrere Teile der Antwort. Auf der einen Seite natürlich, das generiert ja momentan auch einen Haufen Kosten. Ne?
Also, das Monitoring meinst du?
Genau, das Monitoring.
Und Einmelden
und so weiter. Ne? Und also da gehen wir in der EU jetzt 50 Milliarden im Moment aus für Geldwäschebekämpfung, mit einem, jetzt auch, wenn man da einen ROI-Gedanken ranbringt, ja, also was geben wir jetzt quasi für das ganze Ding aus und was finden wir eigentlich dafür? Es ist eigentlich fast Verschwendung von Steuergeld. Ja? Ja. Weiß nicht, ob ich das sagen darf. Und natürlich, ja, da muss man natürlich was finden, dass das, für was wir Geld ausgeben, effizienter genutzt wird, dass ich weniger Zeit brauche, speziell für die Fälle, die sowieso nichts generieren. Das heißt, es ist eine Kostenoptimierungsthematik, und das ist natürlich ein primäres Interesse für die Bank an der Stelle, ja, oder für ein für einen regulierten Zahlungsdienstleister. Das ist eine Motivation. Natürlich auf der anderen Seite alles richtig machen, klar, das müssen sie, also zu deinem Punkt, ja, also da führt kein Weg dran vorbei, also da können wir alles drehen und wenden, was wir wollen. Ja. Und auf der anderen Seite ist halt natürlich dann der gesellschaftliche Nutzen natürlich, und jetzt und ja, fangen wir vielleicht noch eins tiefer an, Reputational Risk für die Bank, ja. Mhm. Also tut sich ja jetzt einiges im Moment. Ja.
Danke,
also,
Bank.
Genau, ja. Da ist es mehr als nur ein Kostenproblem. Ja. Natürlich Strafen und was weiß ich was und personelle Konsequenzen, aber das ist ja auch ein Reputational Risk, dass die damit eingehen. Ja. Das ist natürlich auch ein Nutzen, den man bedienen kann mit besseren Mitteln der Aufdeckung.
Ja, also die Bank hat ganz klar den Painpoint, dass sie, oder nicht, den Schmerzpunkt, dass sie horrenden Strafen drohen und dass sie immer wahrscheinlicher werden, weil einfach mehr Aufmerksamkeit auf dem Thema liegt. Mhm. Bis letztes Jahr waren es 320 Milliarden an internationalen Strafen, die verhängt wurden für Compliance-Vergehen.
Mhm. Also für Geldwäsche related.
Genau, KYC, okay. Geldwäsche, all diese Themen. Mhm. Und jetzt könntest du sagen, als Bank, wie du gerade angedeutet hast, gut, aber da ist ja keiner hinterher beim Zoll in Deutschland, also warum soll ich mir die Mühe machen? Das passiert halt im Nachgang, ne? Also dann, du hast ja ständig das Risiko, dass du nicht richtig gemacht hast, du hast den Prozess nicht richtig befolgt. So, und jetzt kann auch in 2020 noch jemand kommen und sagen, jetzt habe ich mir den Fall angeguckt.
Und da ist es was.
Ne? Und so war es ja auch bei Danske Bank. Ja. Das wird natürlich dann rückwirkend angeguckt. Und das hat mittlerweile persönliche Konsequenzen. Das war früher anders. Mhm. Du bist als Compliance Officer persönlich in der Haftung. Mhm. Das war vielleicht früher schon so, aber jetzt mittlerweile Danske Bank CEO zurückgetreten. Also du hast persönliche Schicksale, die daran hängen. Ich glaube, das macht es greifbarer für die Bank auch noch. Und die Bank kann, also das ist, glaube ich, die Risikoseite. Und auf der anderen Seite, wenn du fragst, warum hat die Bank einen Painpoint, wenn doch alle Banken den Painpoint haben, du hast die Challengers angesprochen, die sind halt viel besser technologisch aufgestellt. Mhm. Und auf der Operation-Seite sind die viel effizienter. So, und jetzt musst du dir als Bank überlegen, natürlich, klar, du musst vorne mit dem Kunden einiges viel besser machen, einiges besser machen. Aber du musst auch gucken, dass du deinen Compliance-Haushalt in den Griff kriegst. Und wenn du im Moment 20% deiner Kosten nur für Compliance ausgibst, da bist du nicht wettbewerbsfähig. Das heißt, du musst anfangen, auch dort, wo du jetzt 30 Jahre nicht wirklich Innovation betrieben hast, einfach die Prozesse effizienter zu gestalten. Die Großbanken betreiben AML-Center mit Tausenden von Leuten. Mhm. Tausenden von Leuten, das ist irre. Ja. Also für ein rein datengetriebenes Geschäft. Ja?
Ja. Ja, und für auch ein rein kostengetriebenes Geschäft. Das bringt dir erstmal nicht mehr Business vorne raus, ja, sondern genau im Gegenteil. Jetzt hast du gerade Challenger angesprochen. Jetzt gab es ja letzte Woche, die haben wir ja auch mitgekriegt, den KYC-Fall Nummer 26, mhm. Portugal. Eine der Messages, und das passt vielleicht so ein bisschen daran zu dem Thema, was eben auch Hort macht, ja, also einer der offiziellen Begründungen hinten raus, oder sagen wir mal, was heißt Begründungen, oder der Versuch, das zu relativieren, war ja, naja, es kann schon sein, dass dieses Fotoident nicht so ganz sauber ist, aber das macht ja nichts, wir machen ja Transaktionsmonitoring. Ja? Das klingt ja so ein bisschen so, also auf der einen Seite, wenn ich auch, das muss ja sowieso jeder machen, also ist in dem Sinne jetzt nicht so großartig etwas Besonderes, dass ich Transaktionsmonitoring mache, und B, das eine mit dem anderen zu begründen, wäre jetzt aus meiner Sicht, weiß ich nicht. Ja? Also wie würdet ihr denn so einen Fall bewerten? Beziehungsweise ist natürlich jetzt schwer, eine Aussage zu Nummer 26 zu treffen, sondern eher die Frage, kann ich wirklich, ist es wirklich ein Trend zu sagen, über Transaktionsmonitoring kann ich eigentlich schon viel mehr rausholen und ich kann es mir da in Anführungsstrichen auch leisten, vorne leaner zu sein, oder ist das eigentlich Quatsch? Ne?
Also ich möchte mich nicht auf den N26-Case beziehen, weil ich ihn noch nicht gut genug kenne, aber du brauchst, also was beim Transaktionsmonitoring guckst du dir ja an, guckst dir alle Details der Transaktion an, guckst dir, von wem geht das an wen. So, wenn jetzt das von wem nicht zwingend richtig ist, weil jemand eine falsche Angabe gemacht hat, dann ist dein ganzes Transaktionsmonitoring hin.
Ja, also das die eine Seite ja.
Genau, also das heißt, jetzt weißt du immer noch, ob das potenziell an Terrorist gegangen ist, aber das reicht nicht. Du musst auch wissen, von wem es kommt, um das anständig betreiben zu können. Das heißt, die Datenquelle vorne ist super wichtig. Das KYC muss trotzdem funktionieren.
Ja,
das auf jeden Fall. Und nur um das Und vielleicht habe ich es vorher falsch dargestellt, aber Transaktionsmonitoring macht ja auch schon jede Bank und es ist auch beides Pflicht.
Also das wollte ich immer noch mal anbringen. Das ist jetzt kein großes Differenzierungsmerkmal zu sagen, ich mache Transaktionsmonitoring. Das ist, glaube ich, eher die Frage, wie gut, / wie effizient mache ich das, ja, und kann ich dadurch mir entweder meine 1000 AML-Mitarbeiter sparen, vielleicht nicht alle 1000, aber eine große Menge davon, oder ich kann mein Risiko reduzieren, dass nicht doch was durchgeht, weil vielleicht ist auch egal, ob ich 1000 oder 2000 habe, es gibt ja immer wieder Punkte, wo doch Sachen durchkommen.
Ja. Und ich glaube, da vielleicht auch, um eine Vorstellung zu geben, was da, also von welchen, beziehungsweise was der manuelle Aufwand bedeutet und zum Teil jetzt, ich nenne es mal sinnlosen Aufwand, es steht immer wieder die Zahl 95% False Positives im Raum. Ja. Manche sagen es ein bisschen höher, manche sagen es ein bisschen niedriger. Bei allem, was wir jetzt mit Banken gesprochen haben, ja, also was jetzt die genaue Zahl ist, sei dahingestellt, aber es ist mit Sicherheit in der Größenordnung. Ja. Und wir sehen das tagtäglich. Ja. Und da komme ich auf meinen Anfangspunkt zurück, ja, da muss man doch was machen. Ja. Ja. Weil die armen Jungs müssen sich das gleiche Ding einfach wieder anschauen, wieder bestätigen, das ist nichts. Ja. Mhm. Und natürlich, also das erhöht ja sogar das Risiko, also nicht nur, dass es viel mehr Aufwand und Leute kostet, ja, das erhöht ja auch noch das Risiko, wenn ich jetzt stupide einfach jetzt die ganzen False Positives durchklicke und dann kommt dann doch irgendwas. Ja. Mhm. Schaue mir es aber dann nicht mehr richtig an, weil ich schon komplett abgeschalten habe und habe mir jetzt lauter False Positives angeschaut. Ja. Ja.
Also vielleicht um ein Beispiel zu bringen, da hast du eine Liste, deine Sanktionsliste, das ist mal die OFAC-Liste sein aus den USA, die du checken musst, und da steht jetzt der Name, Kilian ist jetzt nicht so häufig, aber sagen wir den Namen Wolfgang drauf, da steht jetzt wirklich nur Wolfgang, ohne weitere Informationen. Und jetzt ist in den meisten Systemen das Problem, dass jetzt checkt der Wolfgang gegen deine Millionen von Kunden.
Ja.
Jeder von denen schlägt an, ja? Und da wird nicht weiter plausibilisiert in den aktuellen Systemen. Ist es jetzt, wo wohnt der Wolfgang? Reicht es, dass ich jetzt Wolfgang, ist das gleich Wolfgang Werner oder brauche ich eigentlich nur Wolfgang? Also in die Logik, und 95% ist halt echt eine hohe Zahl von Sachen, die du durchklickst, die irrelevant sind. Ja. Das ist schon hart.
Ja, ich meine, man kennt es ja selber, da kommen wir vielleicht so ein bisschen danach auch auf eure Lösung, was ihr da anders macht oder eben anderen Ansatz hat. Also ich sehe es selbst bei Challenger-Banken, also auch da Beispiel, unser eigenes Konto von Payment and Banking ist bei Holvi durchaus eine Challenger-Bank. Mhm. Ja, also durchaus jemand, der sagt, ich bin da ein bisschen moderner. Ja. So, wir hatten vor 2 Wochen ein Event. Ja. Ich habe die Rechnung überwiesen für das Event über 37.000 Euro an ein Restaurant in Frankfurt. Natürlich ruft mich jemand aus Finnland an von der Geldwäschebekämpfung. Mhm. Ja, so. Und wenn ihr das bei mir machen, bei einer Überweisung über 37.000 Euro, wo natürlich relativ schnell klar war, ja, hier ist die Rechnung hinschicken, dann wird er das 100-mal haben. Ne? So, und ich glaube, das gibt so ein bisschen einen Eindruck, wo das Thema ist. Und jetzt vielleicht so die Sache so, und was kann man da denn machen? Ne? Also was ist da der Punkt zu sagen, wie kriege ich das effizient dahin? Also meine Gedanken wäre so, okay, ich muss wahrscheinlich deutlich mehr Datenquellen verknüpfen, als wie das bis jetzt passiert. Ne? Weil nur eine Liste mit Wolfgangs, da bin ich jetzt ja mit der Transaktionsmonitoring jetzt auch nicht sonderlich viel schlauer. Mhm. Was ist so das Geheimnis? Oder wo sagst du, wo kommst du da ran?
Bevor du die Datenquellen verknüpfst, kannst du schon lokal ansetzen bei der Bank mit den Daten, die vorhanden sind. Du kannst zum einen, gibt es mittlerweile viel bessere Methoden, du musst 2 Sachen können, wenn du Transaktionsmonitoring betreibst. Du musst Parteien übereinander bringen, auf eine geschickte Art und Weise, und idealerweise nicht nur über die Prüfung, ist Wolfgang jetzt in dem anderen Namen enthalten. Das klingt jetzt nicht besonders komplex, ist es ehrlicherweise auch nicht, aber die Systeme sind zum Teil halt vor 30, 40 Jahren entstanden und es ist keine Innovation betrieben worden. Ja? Und du musst einfach nur Methoden anwenden, die wir schon lange erprobt haben in anderen Industrien. Das heißt, du musst dieses gute Matching hinbekommen und ein Kontextverständnis haben von der Persona, dass du auch eben Orte gegeneinander prüfen kannst, oder wenn es legal juristische Personen sind, den Geschäftszweck zum Beispiel übereinander bringen mit der Tätigkeit. Also das musst du hinkriegen. Und du musst Muster erkennen in den Daten. Das ist für den Geldwäscheteil. Mhm. Und in der Mustererkennung sind wir halt schon extrem weit, Stichwort Machine Learning. Mhm. Und da werden relativ starre Regeln angewandt. Und da kannst du extrem viel Effizienz reinbringen, um die 95% runterzubringen. Mhm. Auf ein Level, dass du einfach weniger Irrelevantes siehst. Das ist der erste Punkt, dann hast du schon mal weniger Arbeit. Und wenn du dann in die Investigation guckst, das habe ich Wolfgang erst gar nicht geglaubt, wir haben nur mit Banken gesprochen, Also, es ist wirklich.
Also, inzwischen schon, oder? Ja,
als wir angefangen haben, dachte ich, okay, das ist einfach ein Data Play und wir können hier coole Algorithmen anwenden und dadurch einen Mehrwert generieren. So, 20 Banken später haben wir auch festgestellt, dass das klassische Digitalisierungsthema, die Daten überhaupt erstmal digital machen und die Strecke abzubilden, total relevant ist. Also, wir zeigen denen dann unser Interface, und das ist letztendlich ein Case Manager, wo du deinen Fall bearbeiten kannst und auch intern deine notwendigen Schritte abbilden kannst. Und das ist für uns eigentlich initial ein Mittel zum Zweck gewesen, damit wir den Fall bearbeiten können und die Daten visualisieren können. Die Banken fanden das total geil, weil sie alles in einem Tool hatten. Weil heute nutzen sie 4, 5, 6, 7 verschiedene Tools, müssen ins Core-Banking-System, um das Ganze zu überwachen. So diese Strecke hinten raus, wo du dann in die Investigation gehst. Das heißt, der Mitarbeiter hat jetzt einen Alert gefunden und jetzt ist die Firma Wolfgang Berner GmbH eine Partei, die ich nicht kenne. Mit der habe ich kein KYC gemacht, das ist die Gegenpartei. So, jetzt gehe ich hin, jetzt mache ich Google-Suche, gucke mir die Webseite an, ja, also wenn meine Regeln angeschlagen sind. Und das passiert zum Teil halt echt manuell, ja. Und dann drucken die ihre Google-Suche aus und gehen damit zum Scanner und scannen die ein, um sie dann digital ins System zu haben. Und wir stellen die Frage, okay, warum scannen sie die dann wieder? Ja, ich brauche jetzt PDF. Mhm. Okay, verstanden. Das heißt, sie brauchen auch den Printout. Nee, den Printout brauche ich nicht. Also das ist, also das war dann schon...
Das ist aber ein reines Prozessthema, ja?
Komplett. Und da kannst du auch extrem viel Mehrwert schaffen. Und wenn du dann, das sind wir dann bei dem Punkt, wenn du bei der Plattform bist, dass du in deinem Tool die gesamte Bearbeitungsstrecke abbildest und beobachten kannst, dann hast du auch den perfekten Audit Trail. Weil Compliance muss das komplett dokumentieren und ein, zweimal im Jahr kommt dann Prüfer und sagt, was habt ihr eigentlich gemacht? So. Und dann sind alle aufgeschreckt, produzieren ganz viel Papier und versuchen das wieder aufzubereiten, einen Kontext herzustellen, der damals relevant war. Und das ist super viel Arbeit. Du kannst es eigentlich aus dem System ziehen. Da steht drin, warum du welche Entscheidung getroffen hast, was du dir angeguckt hast, wie du es bewertet hast. Und das ist auch so eine Art von Effizienz, die du reinbringen kannst. Und dann hast du die Daten natürlich auch direkt digital für die nächste Bearbeitung.
Ja. Das heißt, die erste Stufe war gar nicht ein großes Datenthema, sondern es ist wirklich ein Digitalisierungsthema, weil dann natürlich auch Banken auf Systeme oder Prozesse gestoßen sind. Das heißt, Machine Learning hin oder her, das kriegen wir noch gar nicht rein dort, sondern eigentlich ist für die schon ein Mehrwert, den bestehenden, vielleicht auch gar nicht so guten Prozess einfach mal transparent zu machen und danach darauf auszusetzen.
Ja. Ne? Ich würde sagen, es ist 50-50, also diesen Research hinten zu automatisieren, und vorne sind die Daten schon da, weil es die Transaktionsdaten sind und die KYC-Daten zum guten Teil digital vorherrschen, aber diese Strecke ist halt nach hinten total zerstückelt und da kann man auch nichts richtig machen.
Und auch ein Ansatzpunkt, den wir verfolgen, ist bessere Usability und auch ein einfaches Beispiel eigentlich, ja. Jetzt bleiben wir bei diesem Name-Matching. Jetzt gibt es einen neuen Namen auf der Sanktionsliste. Das passiert ja jetzt ständig, ja. Wenn man sieht, was die USA ständig jetzt, also wie oft die jetzt quasi die Sanktionslisten updaten. Ja. Und dann plötzlich hast du wieder so einen Common Name, ja, und dann generierst du damit 500 Treffer oder noch mehr. Ja. So, jetzt in den meisten Tools, die jetzt da draußen sind, mit denen die Leute arbeiten, haben die halt 500 Einträge. So, jetzt mache ich bessere Usability, gruppiere das alles. Ja. Der Course ist eine Sanktionsänderung, ja. Und dann versuche ich halt, das grafisch sauber aufzubereiten, ne, damit man ganz schnell zum Beispiel eine Gruppenentscheidung treffen kann. Das heißt, okay, ich sage jetzt bei allen einfach, okay, die akzeptiere ich jetzt, ja, weil das mit Sicherheit kein Treffer ist. Und da muss ich natürlich noch ein paar Informationen dazu geben, damit ich mir auch den Button drücken traue. Ja. Aber da spare ich nicht Sekunden, nicht Minuten. Ja, also hängt natürlich von der Anzahl der Treffer ab, da spare ich Stunden. Ja.
Ja, ja. Ja, jetzt mal weg von der einigen, also von der Prozessoptimierung, was ich auch glaube, dass das bei Banken, und glaube ich nicht nur beim Geldwäscheteil, ich glaube, das Thema Prozessoptimierung und Digitalisierung kannst du bei Banken jeden Geschäftsprozess vermutlich anschauen, du findest überall was. Was mich jetzt interessieren würde, ist es nicht auch wenn es vielleicht schon zu weit ist, ein großes Thema, sagen wir mal, die Geldwäsche-Themen der Banken untereinander zu verbinden. Ne? Also wenn ich Geldwäsche mache, habe ich vermutlich nicht nur ein Bankkonto, ne? Sondern ich habe einfach mal mehrere. Und wenn einer mal einen erfolgreichen Case hat, passiert das in der Realität? Ja? Dass einer hat einen Case gefunden oder ist sich relativ sicher, dass da was ist? Erfahren die anderen davon oder behält er das in seinem stillen Kämmerlein und sagt, ich habe ihn gefunden, ich sag's niemand?
Ja, nee, vollkommen richtig. Also AML-Manager sprechen miteinander, mhm. die kennen sich, die rufen sich an.
Mhm. Aber genau auf die Art und Weise.
Genau. Ja. Und auch nicht, das landet nicht in der Industrie, sondern wenn das jetzt die korrespondierende Bank ist, dann rufe ich da nochmal an und frage nochmal. Mhm. Es gibt natürlich Stammtische, Roundtables und Netzwerke, die den Austausch fördern. Aber das ist ja letztendlich aus der digitalen Sicht verloren, die Information. Ja. Ja. Und das ist auch das, was wir uns dann angeguckt haben. Also du hilfst der Bank natürlich, haben wir gesagt, wenn du das lokal verbesserst. Aber um dem Problem Herr zu werden, brauchst du die Plattform, über die du die Muster austauschen kannst, über die du auch anfängst, gewisse Listen an Übeltätern zu tauschen. Und das muss unbedingt passieren. Ja? Und das ist jetzt vielleicht nicht unser Ziel für nächstes Jahr, mhm. aber in 2-3 Jahren muss diese Plattform stehen, in der die Zusammenarbeit zunächst zwischen den Banken, aber auch später mit den Regulatoren und den FIOs, also den Financial Intelligence Units, die dann tatsächlich den Fällen hinterhergehen. Die Zusammenarbeit muss ja auch funktionieren. Mhm. Und da haben alle nur ein Interesse daran, dass du das auf eine Plattform bringst.
Ist ja interessant. Im Prinzip ist es ja so eine Art Schufa. Ne? So nur in einem anderen Geschäft. Und bei der Schufa waren die Banken ja auch motiviert, zu sagen, wir arbeiten jetzt mal zusammen. Jeder meldet seine Daten an und jeder nimmt Daten raus. Da haben sie anscheinend eher ein Geschäftsmodell gesehen, als wie bei Geldwäsche war es nicht so. Oder ist da verhinkt der Vergleich?
Naja, also hat keiner bis jetzt so richtig am Schirm gehabt, ja, aber jetzt natürlich mit dem Druck, Strafen und so weiter, also kommt es jetzt auch, also da gibt es jetzt schon Initiativen in die Richtung, noch alles recht zaghaft, ja, die FCA in UK will ich da mal als positives Beispiel erwähnen, aber das ist halt höchste Zeit, also und jetzt ein Beispiel dazu, warum wir das unbedingt machen müssen. Ja? Ein ganz berühmter Geldwäschefall ist der Russian Laundromat, hat das geheißen. Ja? Mhm. Das war ein Scheme, das ist gelaufen, weiß nicht, 2013 bis 2016 oder irgend sowas. Ja? Da wurden 20 Milliarden gewaschen und da waren 5.000...
Kurz, wenn du sagst 20 Milliarden gewaschen, heißt das 20 Milliarden rein oder raus? Oder es war beides im Prinzip. 20 Milliarden rein, die dann...
Rein, raus, natürlich mit ein bisschen Abschlägen, da geht natürlich ein bisschen was verloren, aber das ist ja in dem Fall egal, bei quasi Illegal Money, ja, dann nehme ich das in Kauf, wenn es am Ende dann sauber ist, ja, dann, das kostet halt ein bisschen Geld. Da waren 5.140 Firmen beteiligt, viele davon waren einfach Shell Companies, die halt für die Geldwäsche da erzeugt wurden, über 96 Länder mit 732 Banken, über die das Geld geschleust worden ist. Ja. Mhm. Wenn du jetzt mal überlegst, du versuchst jetzt diesen Case aufzudecken, indem du jeweils immer nur auf die eine Bank in einem Land schaust. Ja. Also das ist halt solche Dinge, die werden halt zufällig gefunden, ja. Aber da gibt es jetzt kein systematisches Vorgehen, ja, und deswegen ist es halt höchste Zeit, ja, und wie gesagt, da stehen jetzt zum Glück die Zeichen ein bisschen auf Zusammenarbeit, also speziell vorher kurz die FCA erwähnt, ja, ich glaube, die sind also ein bisschen Vorreiter in dem Bereich, wir waren auch mal bei der FCA im Mai auf einem Tech-Sprint, haben die das genannt, ja. Also da waren wirklich die ganze Industrie zusammen, ja. Also wirklich Firmen im AML-Bereich haben gemeinsam an, und zwar wirklich also auch Konkurrenzfirmen in dem Fall, ja, haben gemeinsam an so Netzwerk-Geldwäsche-Problemen gearbeitet. Da waren Regulatoren von rund um der Welt waren da und da ging es genau um diese Thematik. Also erstens mal, wie findet man denn die Netzwerke und wie können wir besser zusammenarbeiten. Ne? Mhm. Also bis das dann wirklich in Regelwerk gebaut ist und dann exekutiert, hoffentlich auch mal bei uns in Deutschland dann. Ja. Das wird noch eine Zeit lang dauern, aber ich glaube, die Zeichen stehen gut, dass sich in die Richtung was tut, damit man jetzt quasi auch eine Chancengleichheit hat. Ja. Mhm. Weil momentan ist natürlich die Geldwäsche eine ziemlich sichere Sache. Ja. Und es ist ja auch ist ja quasi Money Laundering as a Service. Ja. Ich weiß nicht, ob es im Darknet genauso verkauft wird, aber im Endeffekt ist es so. Ja. Mhm. Da, keine Ahnung, ich wasche dir Geld für einen Abschlag, ja? Kriegst halt 90% kriegst du halt raus, passt das? Ja.
Also, ist denn diese, Gott, was du gerade gesagt hast, ist diese, also auch mal so eine fatalistische Aussage, vielleicht ist denn diese Geschwindigkeit überhaupt zu gewinnen? Ja, weil du hast ja eine Seite, die sich nicht an irgendwelche Regeln hält, ja, die sagt einfach, ich muss mich jetzt nicht drum kümmern, ich muss keine internationale Abstimmung, ich muss nicht irgendwelche Parteien dazu bringen, dass sie miteinander reden, die noch nie miteinander gesprochen haben, sondern ich kann mir einfach heute folgende Idee ausdenken, jetzt hat die nicht funktioniert oder ist aufgeflogen, jetzt mache ich die nächste, wie kriegt man diesen Geschwindigkeitsvorteil? Ist Technologie da wirklich so ein Hebel zu sagen, da wieder was aufzuholen?
Ja, klar.
Falsch gestellte Frage. Das muss natürlich sein, sondern eher wie schafft er. Jetzt fragen wir immer mal was wie.
Erstmal musst du natürlich vielleicht nicht alles, aber das meiste sehen können, ja. um dem Ganzen Herr zu werden. Das ist der wichtigste Schritt. Und dann kannst du natürlich auch neue Sachen erkennen. Und dann ist die Abschreckung auch einfach größer. Mhm. Und wenn du die Erkennungsrate, also ich meine, wir reden ja von 1%. Ja. Wir reden jetzt nicht davon, irgendwie von 90% auf 95% zu kommen.
So von 1 auf 2.
Wäre schon mal 100% mehr. Also ich glaube, also für mich ist es relativ klar, dass natürlich das Verbrechen dir immer einen Schritt voraus ist, weil sie einfach keine Regeln haben und auch relativ große Incentivierung haben, das erfolgreich zu betreiben. Aber wir sind so weit weg davon, einen anständigen Schritt dagegen zu machen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, das zu tun und das auch einen langfristigen Effekt haben wird, der nicht direkt wieder verpufft, wenn dann das Netzwerk quasi aufholt. Also davon bin ich fest von überzeugt. Und das Wie ist eben, dass du die Informationspunkte zusammenbringen musst, dass du die Informationen austauschen musst zwischen den einzelnen Spielern und dass du dich nicht darauf verlassen darfst, dass Menschen die Informationen für dich prüfen. Mhm. Weil dann das, also jetzt Venture spreche, aber das skaliert halt nicht. Ja. Da musst du auf die Systeme dich verlassen können. Ja? Ja. Und die, vielleicht, sorry, das noch als Zusatz. Und die Systeme helfen dir auch, dann neue Muster zu erkennen. Ja? Also du musst ja nicht, das ist ja das Schöne daran, wenn du das System einmal anständig laufen lässt und alle Informationen bekommst, dann verlässt du dich nicht nur darauf, dass du bekannte Systeme hart reingibst, sondern die Idee ist ja, dass das System oder die Modelle dann auch Anomalien und neue Muster erkennen und dir die quasi dann vorlegen und dich darüber berichten. Und das hilft natürlich bei innovativen Spielern, also bei innovativen Verbrechen.
Ich würde mal ganz gerne noch mal ein Stück auf das Thema Transaktionsmonitoring eingehen. Also wenn man sonst über Geldwäsche spricht und dann auch schon mit Leuten spricht, die sich wenigstens ein bisschen in der Branche auskennen, ist ja das Erste, okay, Geldwäsche, das ist nur KYC und fertig. Na, so, wenn ich KYC richtig mache, ist auf der einen Seite, oder umgekehrt, KYC gibt es nur wegen der blöden Geldwäsche, sonst könnte ich ja ganz tolle Onboarding-Prozesse machen. Und wenn ich den gemacht habe, dann ist es ja vorbei. Das ist ja, haben wir ja gerade gelernt, das ist ja nicht der Fall. Aber wie genau erfolgt oder was passiert bei diesem Monitoring? Ja, also eine Vorstellung im Kopf ist, du hast halt einfach einen Datensatz, ja, wo du weißt, von A nach B geht halt Geld. Das ist ja bis zu einem gewissen Grad auch limitiert. Ne? Also vielleicht Best Case habe ich die KYC mindestens mal von dem, der überweist. Das kennt die Bank, den Empfänger kennt die Bank vermutlich nicht. Ne? Dann steht da noch irgendein Deskriptor drin, da gibt es noch irgendeinen Betrag und dann kann ich es noch in Korrelation setzen mit so, was sind da andere Transaktionen. Ist das die Datenbasis oder gibt es da eigentlich deutlich mehr, was ich da machen kann, was man von außen gar nicht so sieht?
Es gibt deutlich mehr, das wird aber nicht zwingend genutzt. Hm. Um bei deinem Beispiel zu bleiben mit den 37.000 Euro, die du überwiesen hast. Die Bank hat halt starre Regeln im Geldwäschebereich zumindest. Da sagt sie, Transaktionen, die in Drittländer gehen oder über 10.000 Euro sind, die muss ich mir einfach angucken. Das schlägt dann als das ist in ihrem Risikomodell definiert, was sie abgestimmt haben mit ihrem Prüfer und der BaFin. Und nachdem gehen sie dann durch das läuft im Hintergrund und dann gibt es eben den Anschlag auf deine Transaktion, weil sie 37.000 Euro ist und die muss dann geprüft werden. Die Informationen, die du dann erstmal hast, sind, wie du richtig sagst, zum Empfänger. Also zu einer Partei hast du meistens die KYC-Daten.
Hoffentlich.
Ja,
solltest du haben. Ne?
Genau, solltest du haben. Es kann auch ein Korrespondenzenbankgeschäft geben, dann weißt du auch vielleicht über die eine Partei sogar gar nichts, weil es von einer anderen Bank kommt. Aber zu einer Partei solltest du was wissen. Und zu der anderen Partei hast du dann auch eben Name, du hast die IBAN, du hast das Betreff. Auf der Basis arbeitest du erstmal dann deine Nachforschung, die du anstellst, sind, wie gesagt, du rufst vielleicht bei deiner Bank an, du rufst vielleicht den Kunden an. Mhm. Vorher machst du wahrscheinlich, insbesondere bei juristischen Personen, guckst dir die Webseite an, guckst das Handelsregister an, versuchst den die Firmengattung zu überprüfen, passt okay. die zur Transaktion, passt okay. der Betreff zur Transaktion. Das sind so die Sachen, die du machst, die du natürlich wunderbar auch maschinell unterstützen kannst.
Die im Moment alle also manuell gemacht okay. werden. Also da sitzt also Vorstellung, jemand Liste, alles über 10.000 und es geht erstmal jemand durch und sagt, okay, was von diesen 10.000 prüfe ich gar nicht, prüfe ich ein bisschen okay. Und prüfe ich richtig. Ja. Ja. Was ja je nach Volumen, also da kommen irgendwo die 1.000 AML-Mitarbeiter her.
Vermutlich. Genau. Ja. Und es geht eben um den Kontext einfach herzustellen, ne? Ja. den es momentan einfach nicht gibt, ne? weil zum Teil die Informationen nicht dazugeladen werden, zum Teil werden sie halt, sind sie zwar da, aber okay, werden nicht überlagert und jetzt auch den Case mit den 37.000 nochmal, ja. Also keine Ahnung, wie es bei Holvi läuft. Also vielleicht gab es einen guten Grund, aber wir haben zumindest auch schon viele Fälle gesehen, wo du, wenn du es beim nächsten Mal machst, kriegst du wieder einen Anruf. Ja?
Das müssen wir
weil einfach der Kontext
ist nicht drauf.
weil der Kontext dann verloren geht unter Umständen, ja. Okay, der Kilian, ja, der überweist hin und wieder mal größere Beträge aus dem Kontext, weil er halt Veranstaltungen irgendwo macht. Ja. Und wenn der Kontext verloren geht, gibt es beim nächsten Mal wieder Anruf, schicken Sie mir bitte das ganze Zeugs durch. Ja. Oder ich kann es natürlich auch erkennen, ja, und sage, okay, das ist vielleicht wieder der gleiche Empfänger. Ja. Und der Kontext, der existiert momentan nicht in den Tools und wird nicht hergestellt. Ja. Der wird dann immer manuell hergestellt. Ja. Das sind ja Leute, die denken und die haben es dann hoffentlich schnell. Ja, hoffentlich ist es der gleiche. Wenn es 1.000 sind, ist natürlich die Chance nicht so groß, dass es wieder der gleiche ist, der den Kilian-Case bearbeitet.
Ja. Naja, aber es geht wahrscheinlich dann so weit, dass man eigentlich, um da weiter zu spenden, zu sagen, normalerweise müsste jemand gucken, okay, was ist denn auf der Webseite? Auf der Webseite ist eine Veranstaltung angeboten. Also ist es auch irgendwie valide, dass da irgendeine Restaurantrechnung bezahlt werden muss. Ja, ja. Und die Veranstaltung war auch noch vor einer Woche. Ja. Ja. Also es geht der Kontext zu weit? Na, oder ist es schon zu weit gedacht? Wenn man auf der einen Seite von der starren Regel kommt, die nur heißt, größer 10.000 ist gleich böse, bis hin zu ich gehe so weit, Webseite angucken, Veranstaltung drauf, Datum von vor einer Woche, Rechnung bezahlt, hacken dran.
Also es wird definitiv heute nicht gemacht, weil einfach auch der Druck auf die Units viel zu groß ist. Also sie können sich gar nicht leisten, seine Webseite anzugucken und sich anzugucken, ob du vielleicht eine Veranstaltung hattest, die dazu passt. Ich glaube, so ist das Prozess sicherlich nicht gelaufen. Die Modelle, die wir jetzt gerade anbringen, sind sicherlich noch nicht so weit, dass du so dein Crawling und dein Kontextverständnis so weit universell betreiben kannst, dass die Maschine automatisch auf deine Website geht ja. und sich das anguckt. Wenn wir jetzt von in 5 Jahren sprechen, ist es sicherlich so, dass du das auch darüber plausibilisieren kannst und das auch automatisieren kannst. Mhm.
Das ist ja nicht so weit weg von den also den Case, den wir gerade gemacht haben, von den Monitoring-Tools, die man vielleicht auch aus dem Payment kennt. Ja? Also die Sachen, die Webseiten überwachen, sagen, ändert sich Impressum, ändert sich ja. der Content, ändert sich die Domain und so weiter. Das heißt, da gibt die Parallelen sind nicht so weit weg, oder?
Ja. Na, absolut, ja. Genau. Ja.
Also die E-Commerce und Payment ist sicherlich viel weiter, ja. was die Technologie anbelangt. Und insbesondere natürlich auch, weil der Schmerz Fraud ist natürlich auch nochmal größerer. Es kommt vielleicht eine Strafe.
Ja, da ist der Business Case halt viel näher. Ja, da kann jeder Händler selber ausrechnen, was ihm das eben kostet. Beim anderen kommt vielleicht wann auch immer mal eine Strafe.
Ja, ja. Aber das hängt sehr nah zusammen. Also Fraud und Compliance oder Geldwäscheüberprüfung, das ist die sind sehr verwandt.
Ja. Das. Gut, vielleicht noch mal ein bisschen, gibt es auch bei Geldwäsche sowas wie Trends oder ist bei Trends und Entwicklung eigentlich, sagt sich die Geldwäschebranche, ich habe 99% Erfolgsquote, was soll ich mich denn jetzt mit Trends und Entwicklung aufhalten? Wenn mich einer erwischt, ist Zufall, so, das kann immer passieren, aber oder gibt es Sachen, wo man sagt, hey, da passiert auch schon was oder was könnt ihr denn da so aus der Erfahrung berichten?
Also ich glaube, mit 50.000 Euro Bar ein Auto kaufen ist nicht mehr der beste Weg.
Das hat inzwischen jeder gemerkt.
Also es funktioniert immer noch, aber ich glaube, es ist wesentlich schwieriger, die Erfolgsquote ist schlechter. Moderne Trends hätte ich jetzt Cryptocurrencies natürlich genannt, die, solange es weiter viele unregulierte Spieler gibt und auch Private Coins gibt, also du kannst ja beim Bitcoin, ist der Ledger ja zumindest ist die Geldstrecke perfekt nachvollziehbar und du hast ja Coins, bei denen das nicht so gut funktioniert, die sind natürlich dafür prädestiniert. Das ist sicherlich ein geschickter Weg. Und was ich ganz spannend finde, sind diese In-Game Money Laundering Purchases, wo du einfach in Free-to-Play-Games kaufst du dir mit einer gestohlenen Kreditkarte zum Beispiel irgendwelche coolen In-Game-Items und dann verkaufst du die nachher auf eine Plattform, den Character oder halt, ja, tauschst das dann gegen Geld in dem Spiel. Beziehungsweise über eBay dann natürlich und im Spiel tauscht es dann.
Also Charakter mit seinen entsprechenden Levels oder was auch immer der hat.
Genau. Ne? Und das geht dann über eBay und dann hast du halt, dann in dem Moment ist der Link ja komplett weg.
Ja.
Genau.
Ja.
Okay. Das finde ich einen ganz interessanten Trend.
Ja. Und vielleicht auch noch ein anderer Trend ist natürlich, was man definitiv auch schon oft gehört hat jetzt, ja. Also die stellen ja auch Data Scientists ein.
Mhm.
Das heißt, die andere Seite bewaffnet sich natürlich mit ähnlichen Know-how und Tools, ja. Welche um versuchen natürlich der Prävention einen Schritt voraus zu sein, ne? Mhm. Hat man vorher schon, ne? Und die haben natürlich den Vorteil, dass sie natürlich weniger auf Regeln schauen müssen und beziehungsweise da natürlich versuchen vordenken, ja? wie könnte denn die andere Seite versuchen uns zu finden,
ne? Ja. Das heißt eigentlich versuchen da immer nochmal so dieses klassische einen Schritt voraus, ja, und natürlich ja den Vorteil zu haben. Und wahrscheinlich auch ein ähnliches Thema, was ihr bei den Banken angesprochen habt, ist auch da wird wahrscheinlich Money Laundering immer digitaler. Ja. Also genau, was du gesagt hast, vermutlich werden keine Autos mehr gekauft, weil da hat irgendeiner ja das Auto in Anführungsstrichen an der Backe, sehr viel besser digitale Güter zu kaufen.
Ja.
Das ist, bringt uns ja zum Thema, was du gerade schon mal angesprochen hast, die bösen Cryptocurrencies.
Das hast du nicht gesagt.
Das habe ich gesagt. Du hast nur Cryptocurrencies gesagt, ich habe böse davor gesagt. Ist das, also die Frage, die ich mir selber ernsthaft stelle, ist das wirklich so ein Brandbeschleuniger für die Geldwäsche oder ist es eigentlich nicht deutlich besser als wie vorher, wo alles mit Cash gelaufen ist, weil ich kann es wenigstens, die Nachvollziehbarkeit von Cash-Zahlungen, 50.000 Euro hier und da, ist ja am Schluss digital nicht machbar. Ja, also wer jetzt wem den Koffer gegeben hat, wenn es keiner sagt, sagt es keiner. Ja. Das ist ja bei Cryptocurrencies ja anders. Ja. Also falls ich den wirklich an einer Stelle mal identifiziert habe, falls mir das gelungen ist, kann ich ja den Weg ganz gut nachvollziehen. Würde ja für mich die Schlussfolgerung lassen, so schlecht sind die Dinger gar nicht. Ja. Ist die richtig oder so einfach gedacht?
Also ich würde sagen, jetzt zwei Dinge dazu. Auf der einen Seite, ich glaube, das Problem ist immer auch der Schritt von Fiat in Krypto und wieder zurück. Gell?
Mhm.
Ich glaube, in Krypto geht es gut, also sofern es keine Private Coins sind, mhm, also eine Monero oder ähnliches, ja? Da geht es ganz gut, aber natürlich beim Übergang, und das liegt jetzt weniger, glaube ich, an der Technik, sondern mehr am Know-how von den handelnden Personen. Du kriegst einen ganz guten Bruch hin, ja?
Mhm.
So quasi, jetzt geht's in die Kryptowelt und dann kommst du aus der Kryptowelt zurück. Ja?
Mhm.
Ist allein schon eine Barriere für die Jungs bei der Bank, ja? Weil die auch nicht genau wissen, also was ist denn da dieses Kraken da, ja?
Ja.
Und so weiter.
Ja.
Wie gesagt, der andere Ding wäre, ich meine, hatte ich jetzt eh schon erwähnt, das war die Geschichte mit Private Coins, also wenn du halt versuchst halt, also du fangst mal an mit Ether und dann gehst du aber in Monero,
mhm,
und dann wieder irgendwo in irgendwas anderes rein, ja, also wenn du damit kannst du den Bruch erzeugen, ja?
Mhm.
Das ist klassisch im Geld, in der Geldwäsche läuft das quasi unter Layering, ja?
Mhm.
Also heißt, ich versuche natürlich in diversesten Transaktionen, ich verteile alles, schick's fünfmal um die Welt, ja? Dreimal in Krypto, jetzt neu, ja?
Mhm.
Und dann am besten noch über irgendwelche Private Coins und am Ende weiß keiner mehr, wo es herkam und hoffentlich sieht es dann am Ende gut aus. Das ist ja das Prinzip.
Ja. Also vielleicht im Vergleich zu Bargeld, das kommt nochmal. Bargeld ist super teuer, auch im Rahmen der Geldwäsche. Es kostet extrem viel, Bargeld zu storen, das zu transportieren. Es kostet 20% des Betrags, wenn du es irgendwie über Ländergrenzen hinwegschiebst. Da geht super viel Geld verloren, das ist sehr ineffizient. Aber auch, wie du sagst, perfekt, ja. Also, weil es überhaupt nicht traceable ist. Die Tiefe der Kryptowährung ist ja noch relativ niedrig.
Mhm.
Und ich glaube, das waren jetzt 1 Milliarde, die bis dieses Jahr mit illegalen Geldern assoziierten Beträgen durch Krypto gegangen sind dieses Jahr.
Mhm.
Das ist ja nichts verglichen mit den 100 Milliarden, die vermeintlich in Deutschland jedes Jahr gewaschen werden.
Mhm.
Und ich gebe dir recht, dass spätestens, wenn die Regularien für die Crypto-Exchanges voll aufgeholt haben, und der fünften Geldwäsche haben wir zumindest in Europa nochmal ganz andere Vorgaben, dann machen die auch ihr KYC und ihr AML,
mhm,
und dann wird es weniger spannend. Ja, dann gibt es immer noch den Schwarzmarkt, aber das, ich sage jetzt mal, der das legitime Krypto-Geschäft wird, glaube ich, nicht mehr so optimal dafür.
Ja. Also Frage, die ich mir auch selber immer in den Krypto-Kontext gestellt habe, ist, die ganze ICO-Thematik, ist die nicht unter anderem auch sehr, sehr dankbar für den ganze Geldwäschethema? Ja, weil da kann ich natürlich ja auch, wenn ich schon ein Krypto habe, erstmal, also das, was du gesagt hast, hin und her transferieren. Ja, und dann ist es mir auch egal, ob dieser Token des ICOs XYZ am Schluss irgendeinen Wert hat oder nicht, solange er einigermaßen handelbar ist. Ist das nicht auch ein Grund, wo das so ein bisschen befeuert, oder ist der Gedanke so ein bisschen zu weit hergeholt?
Ich finde den Gedanken nicht zu weit hergeholt. Ich habe mir ehrlicherweise noch nicht gestellt, aber es ist ja vergleichbar mit der Housing Bubble in London. Ja, also es gibt ja wissenschaftliche Studien dazu, dass die Hauspreise extrem explodieren, auch einfach weil sehr viel Falschgeld da geparkt wird.
Schwarzgeld.
Große Beträge, ist super gut. Dir ist der Preis auch letztendlich egal. Je mehr, desto besser eigentlich, weil du es untergebracht hast. Und dann befeuerst du die ganze Industrie. Und das Problem, warum sollst du bei ICOs nicht haben? Ne? Also vollkommen richtig, wenn du schon den Krypto hast,
bringst du runter. Ja, und sagst, ich kann das irgendwo anders verteilen, hilft mir auch in meiner Verschleierung so ein bisschen. Dann hinterfrage ich gar nicht wahrscheinlich wie in London auch, ob das Haus das jetzt wirklich wert ist oder nicht, ist dann gar nicht mehr so groß mein Thema.
Ne? Wenn du die These, dass der geschickte Kriminelle vielleicht ein bisschen schlauer ist als der Privatanleger und nicht in den ICO geht, aber ich bin
vom ICO konkret. Ja, und auch vom Anleger, das Ganze. Also da hast du wahrscheinlich die komplette Bandbreite.
Also Housing, was du gerade ansprichst, ist natürlich auch eine ein typisches Beispiel für ein Folgeproblem von der Geldwäsche. Also es kostet uns das als Gesellschaft schon und so weiter. Und jetzt kostet es uns doppelt, weil jetzt können wir uns dieses Wohnen nicht mehr leisten in London oder in New York.
Wo ich unbedingt wohnen wollte, das kann ich da nicht mehr
hinziehen. Also nicht. Na gut, vielleicht wenn nicht so viel mit Schwarzgeld da reingegangen wäre, würde dann vielleicht könnte man es uns ja leisten. Das finde ich ja auch ein ganz spannendes Thema. Wir hatten vorher nochmal Alternative Data Sources. Ja. Das wird ja momentan auch ganz wenig verknüpft, weil am Ende ist die, wo das Geld dann quasi wieder zurückkommt, also bei diesen Laundromaten, am Ende, wie das Geld oft zurückkommt, ist in Housing und in Luxusgütern. Mhm. Wenn ich da diese Daten mit reinspeisen würde, ja, also wenn ich jetzt quasi den Real Estate Purchase Markt verknüpfen würde mit den Banktransaktionen als Datenquelle, ja, dann würden da eventuell ganz interessante Bilder entstehen, die momentan, das passiert ja alles auf manueller Recherche, also wer findet denn sowas raus momentan? Ja? Das ist eine Transparency International, ja, die oder was sie Panama Papers aufdecken, ja, da kommt man dann drauf, dass der Assad oder der Bruder vom Assad oder was auch immer Häuser in London gekauft hat über ein paar Shell Companies auf den Bahamas. Ja? Und das hat kein Mensch gesehen, ja, das da einen Zusammenhang gestellt. Ja? Ja. Aber wenn man die Daten jetzt da wieder zusammenbringt, ja, okay, könnte man es vielleicht sehen. Ja?
Ja, jetzt sind wir schon mal, man sieht, interessantes Thema, wir reden schon relativ lange drüber, vielleicht nochmal kurz auf euch zurückgekommen. Wie ist denn in dem Kontext euer Geschäftsmodell? Ne, wenn ihr jetzt zu einer Bank kommt und sagt hier, also A, ihr lernt, okay, Kunde ist vermutlich eher die klassische Bank, ganz egal, ob jetzt Challenger Bank oder alte Bank, aber wie ist denn euer Modell? Seht ihr da euch eher als Technologieprovider, ist das ein Service oder wie geht der denn da rein? Ist das so eine Art Erfolgsbasis, Pay-per-Use? Wie macht ihr das? Ja? Oder wie habt ihr gemerkt, dass die Bankenseite darauf reagiert?
Ja, wir gehen ganz modern einfach nach einem SaaS-Modell, also Software as a Service. Wir stellen die Plattform zur Verfügung. Das heißt, du bezahlst letztendlich pro Nutzer, das nutzen will. Ist natürlich, und dafür kriegst du ein System, was immer up to date ist. Das ist noch ein wesentlicher Punkt, den wir vielleicht am Anfang nicht angesprochen haben. Du hast heutzutage 200 Veränderungen in der Regulierung pro Tag global im Geldwäschebereich.
Also Veränderungen heißt, Listen ändern sich.
Regeln ändern sich, es gibt eine neue Directive. Also grundsätzlich, das kann relativ viel sein, aber irgendwas, was potenziell Einfluss hat auf dein Geschäft, und du musst es berücksichtigen. Also wenn du jetzt klassisch die Systeme in deinem Keller installiert hast, on-premise, das dauert 9 bis 18 Monate das zu installieren, da kommen 40 Leute vorbei, großes Beratungsprojekt, machen das für dich, in 60% der Fälle geht's gut. Das kann ja einen Schritt halten mit diesen Veränderungen.
Nee,
so. Ja. Und deswegen glauben wir, dass es einfach zentral gehostet werden muss. Da gibt es lange Gespräche mit den Banken zu natürlich.
Findet nicht jeder prima.
Versteht nicht jeder direkt. Ja, nachher prima finden, da kriegen wir sie schon hin. aber genau, also klassisches Software-as-a-Service-Modell, das war als Proceed. Und auch gerichtet natürlich nach wie viel Transaktionen durchläuft, weil das wollen wir auch mehr Strom und das ist die Idee.
Wie kriegt ihr da die Integration hin? Ja, du hast ja, Software-as-a-Service ist ja, hat Vorteile, wie du genannt hast, aber du wirst natürlich auch eine individuelle Integration zu den Datenquellen der Bank haben müssen. Ja. Wie schafft man die Lücke? Weil die wird ja immer anders sein.
Ne? Ja, komplett richtig. Ja. Also wir haben APIs, die ganz klar dokumentiert sind und die musst du letztendlich bespielen.
Das muss die Bank machen.
Das muss die Bank machen. Ja. Und jetzt gibt es Banken, die natürlich das eher von sich aus machen und direkt da versiert sind, das direkt bei sich implementieren und glücklich sind, dass das quasi gut dokumentiert ist. Und es wird auch Banken geben, die nochmal zweimal fragen, ob wir nicht irgendwie helfen können, diese Schnittstelle zu bauen. Hm. Das Wichtige ist, dass es uns in die Lage bringt, relativ unabhängig von den bestehenden Systemen zu agieren. Natürlich brauchen wir die Schnittstelle, aber wir brauchen keine volle Integration gegen die Core-Banking-Systeme, weil
das weil ihr es im Prinzip umdreht, weil ihr sagt im Prinzip, hier ist meine API und bitte, liebe Bank, liefer uns das. Ja, und manche kriegen das gut hin, manche eben nicht. Ja, da muss man ihnen dabei helfen, aber du machst es nicht andersrum, dass du dich irgendwo integrierst.
Ganz genau. Ja. Und jetzt sind wir noch nicht an dem Punkt, da muss man auch ehrlich sein, wir sind ein relativ junges Unternehmen, dass wir mit den Tier-1-Banks oder mit den ganz großen einen Vertrag abgeschlossen haben. Aber da sind wir sicherlich auch bereit, nochmal ein bisschen mehr Hand zu halten, um das Ganze
zu machen. Und denen zu helfen, dass sie da, weil auch nur da sie natürlich die volle Leistungsfähigkeit des Systems auf die Reihe kriegen, weil wenn sie die Daten nicht reinkriegen, dann
auch nicht. Komplett. Und am Anfang schreckt sie ein bisschen ab, dass sie vielleicht das selbstständig dann diese Schnittstelle bespielen. Kommen aber relativ schnell zu dem Punkt zu verstehen, dass wenn du deine Regeln und dieses ganze Setup selber in der Hand hast und organisieren kannst in dem Tool und es darauf angelegt ist, dass du dich selbst bedienst quasi und dein Tool managst, weil das ist ein Riesenvorteil ist gegenüber, ich muss beim Händler anrufen, der rechnet mir wieder irgendwie 100 Tagessätze ab, weil da kommt jetzt jemand und stellt mir das quasi ein.
Ja.
Das ist natürlich viel Vorteil.
Plus die Geschwindigkeit, die du noch dazu hast.
Ja. Ja.
Gut. Ich wäre so durch von meiner Zeit. Was gibt es noch so abschließende Messages von eurer Seite? Statements zum Thema Geldwäsche, die ihr schon immer mal sagen wolltet? oder auch nochmal eine interessante Geschichte zum Schluss. Also ich glaube, man könnte wahrscheinlich allein über die ein oder andere, das ein oder andere Geldwäschekonstrukt wahrscheinlich einen ganzen Podcast machen, wie das jetzt mit dem Häusermarkt gelaufen ist. Und warum jemand für diese schiefen Bruchboden in London wirklich so viel Geld gezahlt hat. Ich habe es nie verstanden.
Du bist schon mal kein London-Fan.
London schon, aber ich bezweifle die Bauweise der Engländer.
ist natürlich eine unvorbereitete Frage, aber was ich ganz spannend fand, ist, dass vielleicht ganz gut für den Privathaushalt, also scheinbar ist KitchenAid als Schlagwort für Geldwäsche extrem relevant, haben wir gelernt, dass extrem viel Fraud und Geldwäsche betrieben wird bei eBay-Kleinanzeigen mit KitchenAid.
Okay.
Weil das einfach relativ große Tickets sind für eBay-Kleinanzeigen.
Mhm. Und damit ist ja praktisch schon dieses Luxus-Thema.
Genau. Ja? Und da gibt es wohl auch relativ viel Fraud, dass damit dann entweder du kriegst eine illegal erworbene oder du kriegst die halt gar nicht und hast das Geld überwiesen. Dachte ich für den Privathaushalt.
Nicht gut für den Brand. Mal gucken, ob einer zuhört.
Vielleicht noch eine spannende Story, fällt mir gerade noch ein. Wieder kurz auf London Housing Market. Da haben ein paar Jungs eine Analyse gemacht über den Energieverbrauch, über die ganzen Haushalte verteilt über London. Sieht man, dass überall geht der Energieverbrauch hoch, ja, klar, wir haben mehr Devices, bla bla bla, aber in der City geht sie nach unten und da jetzt auch nochmal punktuell war das ganz gute Indication und Correlation auch zu potenzieller Geldwäsche, weil jetzt die potenziellen Geldwäsche gar nicht da sind in der Wohnung. Ja? Also da kommt einfach nie mehr. Ja? Das fand ich auch nochmal ganz spannend. Also die haben dann wirklich Analysen über, also wie sich das über die Jahre entwickelt hat, ja, und wo dann jetzt quasi, also wirklich dann reingezoomt, ja, wo da potenziell was schlummern könnte. Das ist natürlich jetzt keine Indikation, das kann ja auch mal wer
einfach mal ein
Haus kaufen und einfach einfach
fünf Jahre nicht ärgern wie Kilian und dann nicht mehr
davon einfach fünf Jahre nicht hinfahren, aber
es genau wie ihr vorher gesagt habt, das sind einfach unterschiedliche Datenpunkte. Natürlich ist sowas kein Beweis, aber das ist halt eine Indikation. Ja? Und wenn du halt da mehrere Themen zusammenpackst, ja, dann geht halt irgendwann mal das Level hoch und zu sagen, jetzt sollte man das mal anschauen. Ne? Und gut, ja. Dann danke ich euch soweit. Hat Spaß gemacht.
Danke dir.
Mal gucken, wie sich das Thema Geldwäsche über die nächsten Jahre entwickelt. Potenzial gibt es anscheinend genügend.
Es bleibt spannend.
Muss es. Danke euch. Ciao.
Danke.